So, jetzt geht's los. Es hat lange gedauert. Es ist spät am Sonntagabend. Wir sind alle müde, weil wir hatten ein langes, langes Wochenende, was mit einem sehr schönen Freitagabend begann. So, ja, es ist später Sonntagabend. Sommerferien in Hamburg bedeuten, dass kleine Kinder lange wach sind. Und deswegen hat sich das alles nach hinten verschoben, weil kleine Kinder bei mir zu Hause noch wach sind. Und trotzdem freue ich mich sehr, Millernd Hohn Redax Nummer 28, die erste als Stadtmeister. Ist das korrekt? Ja, die erste Redax als Stadtmeister. Hallo Mike, hallo Nina, wie geht es euch?
Sehr gut.
Ich überlege gerade, waren wir nicht davor? Nee, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Stadtmeister, geilo. Ja.
Ich muss ja ehrlich gestehen, um da jetzt mal nicht zu tief einzusteigen, am Ende war es schon ein bisschen langweilig fast. Und das ist, ja, also es plätscherte so dahin, man hat sich dann schon so ab Minute, also spätestens nach dem Platzverweis, als man dann gemerkt hat, okay, da passiert wirklich gar nichts mehr, hat man sich damit so ein bisschen so angefreundet und gedacht so, ja.
Also als der 10 Minuten Nachspielzeit angesagt hat, habe ich gedacht, ja, wie geil ist das denn? Gib uns 30, ist mir egal. Aber andererseits habe ich dann nach Abpfiff auch gedacht, oh ey, wie scheiße muss das sein als Bayern-Fan, wenn du jedes Mal so ein Spiel hast und einfach jedes Spiel so überlegen gewinnst und einfach merkst, der Gegner kann nicht. Das ist ja auch schlimm. Also das könnte mich nicht dauerhaft motivieren.
Ja, willkommen in der Zukunft, Mike, das FC St. Pauli.
Ja, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber wir freuen uns trotzdem sehr und gehen das Ganze einmal chronologisch an. An- und Abreise haben wir erstmal, das heißt chronologisch, wir fangen natürlich mit der Anreise an. Wie war es? Ihr wart beide dabei bei der Anreise?
Mhm. Ja.
Erzähl.
War gut. Also es waren echt viele, die sich dann ihren, vor allem Stadträder gemietet haben.
Bist du mit deinem Rad gefahren oder hattest du ein Stadtrad?
Nee, ich bin mit meinem eigenen Rad gefahren. Okay. Mit dem Risiko, vielleicht einen Platten zu kriegen, aber das ist nicht passiert zum Glück. Ja, ich hatte viel Spaß. Es war irgendwie angenehme Anreise. War halt zwischendurch ein bisschen Angst, dass ich irgendwie einen Unfall baue oder so, aber das ist auch zum Glück nicht passiert. Ja, sehr rechtzeitig angekommen. Schönes Wetter. Was will man
und
mehr?
Auch der Einlass war so entspannt, ne? Das war auch, also für mich zumindest. Also mich haben, also ich fange auch noch mal ganz kurz mit der Anreise ab. Also ich habe mir ein Stadtrad geholt und ich habe schon, je näher ich dem Stadion kam, desto enger wurde es mit der Verfügbarkeit. Und ich bin dementsprechend Hallerstraße, habe ich mein Stadtrad geholt und bin dann entspannt zum Stadion geradelt. Und ich war tatsächlich überrascht, wie gut das auf dem Weg geklappt hat, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die uns auch die Gegenfahrbahn freisperren. Also die war ja nur vereinzelt, stand da mal ein LKW und an der einen oder anderen Stelle waren auch mal zwei Spuren tatsächlich voll, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr anders hinbekommen haben. Aber auf ganz viel Strecke war ja tatsächlich auch die Gegenfahrbahn freigesperrt und dadurch war das eine super entspannte Anreise. Und ich hatte ja an dem Morgen noch in der Lage geschrieben, Achtung, denkt dran, es gibt noch den zweiten Eingang daneben. Und mich haben im Stadion unabhängig voneinander 4 Leute angesprochen. Ey, geiler Tipp heute Morgen, vielen Dank. Und 3 davon habe ich noch nie gesehen. Also Kriller kannte ich, mit dem stand ich im Stadion, der hat das auch gesagt. Aber die anderen 3, schönen Gruß, habe ich noch nie gesehen und habe mich einfach nur gefreut, dass die das A gelesen haben und mich dann B auch noch erkannt haben. Offensichtlich, weil es werden wahrscheinlich ganz viele Leute durch diesen zweiten Eingang gegangen sein. Und wenn wir denn nächstes Jahr im Pokal oder in 8 Jahren, wenn sie mal wieder aufsteigen, nochmal gegen die spielen, dann muss man dran denken, dass es nicht nur der zweite Eingang ist, sondern dass der auch noch 2 Zugänge hat. Und wenn man dann um den noch herumgeht, da stand wirklich gar keiner. Ich hätte also nochmal 20 Minuten sparen können, wenn ich das auch noch gewusst hätte. So, fertig. Wie bist du denn reingekommen, Tim?
Ich bin froh, dass ich nicht erkannt wurde beim Reingehen. Das Ganze hat eine Vorgeschichte, die war nicht ganz so schön, die drehe ich hier jetzt aber auch nicht breit, aber man muss die Akkreditierung, die hätte ich natürlich auch mir per Post schicken lassen können, habe ich aber nicht gemacht, weil weiß ich auch nicht, keine Ahnung, Gefahrensucher oder so, aber der Ticketschalter fürs Abholen der Akkreditierung, der ist da an der Ecke Ost, ist das Tribüne, Osttribüne, Haupttribüne? Ostkurve, eine Kurve ist es sicher nicht. Also Nord, Tribüne Ost, also da an der Ecke, aber im Bereich der Nord. Und da, das ist natürlich HSV-Land. Und genau, da war ich froh, dass ich nicht erkannt wurde, als ich meine Akkreditierung abgeholt habe. Und genau, sonst ist das immer, beim HSV ist es immer, ja, was die letzten beiden Male fand ich es wesentlich anstrengender, weil es, ja, weil sich der, ich fasse es mal als Zeckenhass zusammen, weil der zieht sich durch das gesamte Stadion, sag ich mal so.
Deswegen die waren ja auch mehr als wir, habe ich von Herrn Königsdorf
gehört. Und deswegen sind die ja auch die Nummer 1 der Stadt, ist ja völlig klar.
Nee, nur der größte Verein, er hat nicht gesagt die Nummer 1, das hat er sich nicht getraut.
Achso, ja gut. Der größte Verein. Okay, ich habe also, ja, es ist ja immer, also natürlich sind, das ist ja auch allen klar und dass man, gerade wenn so Stadtmeisterschaften anstehen, dass da wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und ich weiß nicht, wie alt ist Rainsford Königsdörfer, 25 oder so. Das ist natürlich auch brutal, wenn dann irgendwie so ein, ich sage jetzt mal erst 25, 26-Jähriger da zur Stadtmeisterschaft zu so einem Spiel befragt wird und dann da irgendwie versucht, dann irgendwie vielleicht noch was Gutes an dem Spiel zu sehen und nicht zu sagen, okay, ja, wir waren heute scheiße, St. Pauli ist klar und deutlich die Nummer 1 der Stadt. Das wollte er natürlich nicht sagen, dass er dann das so ins Gegenteil verkehrt hat. Ja, das ist natürlich hart. Aber genau, packen wir in die Shownotes natürlich. Oder haben wahrscheinlich schon alle gesehen, dass oder gehört, die Tonspur von Rainsford Königsdörfer nach dem Spiel. Das hörte sich von den St. Pauli-Spielern in der Mixzone natürlich anders an. Ich habe, glaube ich, Tonspuren von allen Spielern. Es wurden quasi alle interviewt.
Eine 10 Meter lange Schlange.
Ja, das ist ja auch, muss man ja sagen, das ist ja auch, da wird ja auch immer gehandelt. Ne? Ich habe ganz brav habe ich gestanden neben einem japanischen Kollegen, der mit Joel Fujita sich unterhalten hat, ganz lange auf Japanisch und das hat irgendwie, boah, das hat richtig lange gedauert, 10 Minuten oder so. Aber ich war der Einzige, der dann mit Joel Fujita gesprochen hat und das war dann natürlich so eine goldene Tonspur, mit der ich dann handeln konnte. So habe ich die ganzen anderen Tonspuren eingesammelt, indem ich immer Fujita dann zurück zur Seite weggedealt habe sozusagen. Und genau.
Hast du von dem japanischen Kollegen dann auch die japanische Tonspur bekommen?
Ja, nee, die habe ich mir geschenkt. Mhm. Ja, aber das, genau. Der hat sich sehr viel Zeit genommen und ist, genau, ist, den wollte ich unbedingt mal vor das Mikro bekommen, weil ich natürlich dann jetzt bei all den Neuzugängen mal gerne hören, auch gerne feststellen möchte, kann man sich mit denen, also kann man da richtig tiefer gehen, taktisch in den Nachspielinterviews und so. Letztes Mal habe ich ja einfach nur das Übliche gemacht, Hauke Wahl und dann bin ich, mit Hauke Wahl ist man ja immer schon sehr gut bedient, da kriegt man ja immer schon sehr viel raus. Den hatte ich dann auch noch am Mikro, da war ich, glaube ich, der 15. oder so, das 15. Mikro, was ihm vor die Nase gehalten wurde, und zwar also nicht gleichzeitig, sondern in Reihe, also erst Sportschau, dann Sky, dann St. Pauli TV, dann wahrscheinlich nochmal irgendwo irgendwas anderes, NDR oder so, ne, die ganzen Audios und Videotöne, die dann aufgenommen werden. Und dann stehen dann noch so die schreibende Zunft, die dann noch so, hallo Hauke, und er dann schon so, oh, danke, ja, okay, erzähle ich jetzt nochmal das Gleiche und so. Aber ja, er ist ja dann. Er ist ja genauso professionell wie auf dem Platz, sagt. So nämlich.
Auf jeden Fall. Aber lass uns mal chronologisch bleiben. Und bevor wir dann zu dem kommen, was uns alle begeistert hat, habe ich noch eine Sache, die mich vor dem Spiel schon fantastisch begeistert hat. Und damit sind wir bei deinem japanischen Kollegen. Joel Shima Fujita spürt barfuß den Rasen.
Das war, und genau, so das habe ich ihn nicht gefragt. Oh Mann, ey, oh, Idiot.
Das ist aber in der japanischen Tonspur bestimmt, kann ich mal nachfragen.
Ich glaube, der hat das schon gegen Dortmund
gemacht. Ja, ich glaube auch gegen Norrstedt hat er schon gemacht. Also das ist jetzt nicht neu, aber was ja so geil war, ist, er geht da rauf, du siehst so richtig, ihn interessiert auch das Drumherum nicht, er guckt vielleicht mal so ein bisschen, ja. Und dann macht er ja etwas, was man nicht darf. Im Volksparkstadion vor dem Spiel die gegnerische Hälfte betreten. Wir wissen doch alle, die Hälfte vor deren Kurve ist Lava. Und dann geht der da barfuß hin.
Wahnsinn. War doch gar nicht im Stadion.
Ja, okay. Aber und dann pfeift ja auch die ganze Kurve. Hey, du Arschloch, du das hier nicht, das geht nicht. Du darfst nicht unsere Hälfte betreten. Was willst du? Was traust du dich?
Und er hat gesagt, ich spreche eure Sprache nicht.
Mir egal, ich gehe jetzt auch noch in den Strafraum. Stört mich alles überhaupt nicht. Fantastisch. Und dann geht er zurück und er steigt in seine Badelatschen und dann geht er in die Kabine. Fand ich Weltklasse.
Und dann, verdammte Kacke, liefert der so ein Spiel ab. Ne? Mhm. Absolut geil.
Na gut, so, Choreo. Nina, Choreo, ja. Erzähl.
Ja, wir haben auch im Gästeblog bei uns eine Choreo präsentiert. Wie beschreibe ich die am besten? Es war auf einer Blockfahne ein trojanisches Pferd zu sehen mit zwei Freaks, die da drauf saßen. Und dann kam im Stehplatzbereich und daneben im Oberrang nochmal zwei Blockfahnen, jeweils mit, naja, nicht, doch, die auch nochmal Freaks hatten oder Charaktere, wie man das auch nennen mag. Genau, und das war eine Anlehnung an die Choreo von HSV beim letzten Derby mit der Festung Volkspark. Und ja, dann dachten wir uns, ja, kommen wir halt mit dem trojanischen Pferd und bringen die Festung wieder zum Fallen.
Und wie das geklappt hat. Ich habe tatsächlich, als wir das gesehen haben in der Kurve, haben wir erstmal diskutiert, das ist doch ein trojanisches Pferd. Oha, gleich steigt brauner Rauch in der Heimkurve auf. Gedacht. Mhm. Und ich glaube, ganz viele bei denen haben wahrscheinlich auch Schiss gehabt, dass genau das passiert. Kam dann nicht, aber die Erklärung dann mit Festung Volkspark fand ich auch sehr schön. Ja, hat uns begeistert. Sehr gut.
Und sehr das ist auch, also auf der Pressetribüne, das muss man auch immer sagen, es war die letzten Male auch so. Es war dieses Mal natürlich dann, je länger das Spiel dauerte, umso besser war es. Ich finde das total cool. Also man muss ja, eines muss man dem, auch Mike und ich haben schon drüber diskutiert, gestern am Samstag schon, man muss ja eines muss man diesem Stadion ja zugute lassen. Es ist, ich habe es jetzt die letzten Mal nur beim Derby erlebt. Ich war in der Abstiegssaison aus der Bundesliga, weil ich habe einmal Katastrophentourismus gemacht und war da. Aber sonst war ich da nur bei den Derbys und lange im Gästeblock. Die letzten drei Male war ich jetzt akkreditiert und dann nimmt man das natürlich anders wahr als im Gästeblock. Und ich muss sagen, es ist unfassbar laut in diesem Stadion. Also das ist wirklich so, dass ich sagen muss, das Millerntor kann auch richtig, richtig, richtig laut sein, also auch eine ähnliche Dezibelzahl erreichen. Aber das ist schon, also man merkt schon, dass da mehr Leute im Stadion sind und so. Und da fand ich das umso schöner, und das ist bei mir dann so ein Gänsehautmoment, wenn man dann, obwohl es schon so laut ist, auch vor dem Anpfiff, wenn man dann auf der Pressetribüne auf einmal den Gästeblock laut und deutlich hört, so. Und das fand ich richtig cool. Und das hat man dieses Mal richtig, richtig, ein, zwei Mal hat man richtig gedacht, so, ja, okay, hier, da sind alle warm gesungen im Gästeblock. Das fand ich richtig gut.
Die Stimmung war aber auch richtig gut. Also ich hatte wirklich super viel Spaß und bestes Derby, was ich hier erlebt habe, ehrlich gesagt.
Ich möchte jetzt kurz an das, wir haben da gestern schon drüber diskutiert, anknüpfen, damit das hier nicht unwidersprochen stehen bleibt. Ich habe dir nicht zugestimmt.
Das ist korrekt. Und es wird auch viele geben, die sagen, ich kenne lautere Stadien. Und ja, klar, Dresden haben wir auch gestern drüber gesprochen und so. Aber es ist trotzdem so, dass es bemerkenswert laut ist, sagen wir so.
Na gut, dabei können wir das sicherlich bestehen lassen. So, also, lass uns über
so generös können wir als Stadtmeister auch mal sein.
Die sind ja auch mehr.
Ein Krümel ja okay. Von dem großen Kuchen, den wir jetzt vor uns liegen haben, den können wir ja, wir sind ja keine Unmenschen.
Ja, auch Königsdörfer hat laut mitgesungen. Das ist okay, das darf er. Sportlich führen wir auf einmal 1-0. Nach den ersten 10 Minuten, die vielleicht ein bisschen ausgeglichener waren, mit einer Eckenvariante, die ganz anders geplant war.
Nee, so anders war sie nicht geplant.
Ja, ein bisschen.
Also ja, genau, also ein bisschen anders geplant. Aber Erik Smith ist Backcoach, also die Eckball-Variante, dieser kurze, also Sinan hat den Eckball kurz ausgeführt auf Pereira Larsch. Und der hat dann in den Rückraum quasi an den Elfmeterpunkt mehr oder weniger flach spielen wollen. Und da sollte Erik Smith dann frei sein. Zum einen hat das mit den Blocken gar nicht so gut funktioniert, also dieses Freiblocken, wobei das schon relativ gut funktioniert hat, aber gar nicht so perfekt. Und Erik Smith ist auch so ein bisschen ins Straucheln gekommen. Das heißt, der war auch gar nicht so frei. Und das hat Adam hat das nicht gesehen vorher oder so, sondern der Ball ist dann einfach zu ihm gekommen, weil der Pass dann auch nicht so, weiß ich nicht, ob der Pass nicht so gut war oder einfach das Blocken nicht so gut funktioniert hat. Aber naja, dann hält er halt den Fuß rein und steht es halt 1-0. Tor nach Ecke, dieses Mal am zweiten und nicht am, wann war das, 22. Spieltag oder so. Ist ganz gut,
in Wolfsburg, das hat sehr lange gedauert, ja.
Ist ganz gut, dass sich das jetzt schon mal erledigt hat. Und das war auf jeden Fall ein Dosenöffner, das kann man nicht anders sagen. Ne? Davor war das ausgeglichen, man hat gemerkt, so okay, der HSV ist mit viel Energie rausgekommen. Das war tatsächlich auch etwas, was der FC St. Pauli erwartet hat. Das hat man schon auch schon vor dem Spiel aus dem Team sozusagen gehört, dass die damit gerechnet haben, dass der HSV mit viel Energie rauskommt. Ist ja auch klar, du spielst zu Hause, Derby, da kannst du nicht, als Selbstverständnis, wir sind der große HSV, da kannst du ja nicht hingehen und sagen, wir spielen jetzt hier so wie gegen Gladbach und stellen uns erstmal rein und gucken, was passiert. Das haut ja gar nicht hin. Das heißt, es musste damit gerechnet werden, dass die so rauskommen, wie sie rauskommen. Das heißt, es war auch klar, so eine Phase muss man überstehen. Hauke Wahl hat das auch gesagt, es geht nicht 90 Minuten lang, dass wir so spielen wie ab Mitte erste Halbzeit oder dann auch 10 Minuten nach 10 Minuten nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit, dass wir da so spielen, das haut über 90 Minuten nicht hin. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, wo man leiden muss, die man überstehen muss, und das hat St. Pauli geschafft. Und dann fällt das 1-0 und dann fällt wirklich, also bemerkenswert, wie sehr dieses Tor dieses Spiel verändert hat, weil wirklich der HSV ist so krass aus seinen ganzen Mustern auch rausgefallen und hat das so krass auf einmal. Ich weiß nicht, ob die verunsichert waren oder St. Pauli auch einfach, die hatten ja so eine Selbstverständlichkeit. Das finde ich ja so geil. Das ist auch, du merkst, dass diese Abläufe bei St. Pauli stehen und diese Selbstverständlichkeit da ist, dass die sagen, ja, okay, dann spielen wir halt lang auf Untunji. Dann spielen wir halt lang. Wenn ihr uns den Raum vorher nicht gibt, dann spielen wir halt lang. Ist okay, dann müsst ihr halt damit was anfangen. Und dann denkt sich der HSV, ach du Scheiße, ist der schnell. Und dann sind sie beim nächsten Mal mit der Kette automatisch ein bisschen tiefer, bewusst oder unbewusst. Und dann spielt St. Pauli halt davor und spielt sein Dreieck aus, als wäre das Normalste der Welt. Ist es aber nicht. Aber haben sie, also das sieht dann so aus, ne? Das ist echt, da sitzt du auf der Tribüne und denkst, boah, ist das geil. Also wirklich, wenn man nicht im Gästeblock ist und singt und springt und tanzt und hüpft und alles, sondern sich das Spiel anhaut, ich saß auch Höhe, Mittellinie, da sitze da und denkst, ey, was ist denn hier los? Wo ist denn der FC St. Pauli hier auf dem Platz so ungefähr? Ne? Weil man muss sich da ja immer noch dran gewöhnen, weil die Geschwindigkeit auch noch mal höher ist als letzte Saison, noch mal höher, noch mal auch durchaus noch mal, ja, mehr advanced als in der Aufstiegssaison und so, was da gespielt wird teilweise, wie da die Räume gesucht werden und so. So, Monolog vorbei. Ich fand's absolut geil. Also es war wirklich die erste Halbzeit, bis so die Ende der ersten Halbzeit, es war ein absoluter Rausch. Es war so geiler Fußball vom FC St. Pauli. Ich habe das voll und ganz genossen.
Ja, ich war auch total baff, ehrlich gesagt. Ich stand eigentlich ganz vorne und habe auch sehr viel gesehen, ausnahmsweise mal. Und ich war komplett... Das war richtig krass. Ich habe die, glaube ich, wirklich noch nie so gut Fußball spielen sehen wie Freitag. Das war das beste Spiel. Ich finde, bis jetzt, vielleicht ist es auch einfach, weil es auch Derby war und das nochmal alles dazu kommt, aber es war für mich bisher das beste Spiel, was ich jemals gesehen habe.
Ja, also ich meine, es ist natürlich Töne, aber. Ja, es ist auch komplett subjektiv und also das Empfinden, ne, wie ob es jetzt das Beste war oder nicht, aber ich muss auch sagen, das, was die da gezeigt haben, und ja klar, da gehört auch ein Gegner zu, der dann unsicher ist und verunsicherter wird und mit jedem Mal irgendwie mehr Probleme hat, und dann liegt das Momentum auf deiner Seite, du bist qualitativ, bist du besser, du hast den besseren Matchplan und so, und dann fügt sich irgendwie alles zusammen, und na klar, das hätte auch schief gehen können und so, aber ist es in diesem Spiel eben nicht, und man hatte... Deswegen sage ich, also das war am Ende fast schon langweilig, so wie du das gesagt hast, Mike, weil der FC St. Pauli einfach so klar das bessere Team war über 65, 70 Minuten der Partie, so, ne? Ich meine, wir haben 5 Torschüsse zugelassen vom HSV, so, ne? Und das war dann irgendwie in der ersten Halbzeit, war der letzte Torschuss in der 4. oder 5. Minute vom HSV, und ab da hat nur noch St. Pauli gespielt. Und gegen Ende, ja klar, du gehst ja mit 1-0 Führung, gehst du in die Halbzeit, was ja an sich total super ist, hätten wir in jedem anderen Derby genommen, und da gehst du mit 1-0 Führung in die Halbzeit und sagst, boah, ey, scheiße, dass das nicht 3-0 steht, weil das wird nochmal schwierig, Anfang zweiter Halbzeit, so, ne? Wurde es dann ja auch so. Und da hast du dich fast schon drüber geärgert, dass du sagst, du musst hier viel höher führen, so. Das war schon richtig cool. Also das fand ich schon richtig, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Aber das ist ja ein guter Stichpunkt. Warum stand es denn nicht 2-0? Also zum einen natürlich, weil Pereira Larsch den Ball aus 6 Metern frei vom Tor vorbeischießt. Das hat mich innerlich zerstört für einen Moment. Aber natürlich
auch... 11, würde ich sagen, aber ja.
Ist mir egal, 6 klingt besser. Und ja, also, wir alle hätten den natürlich gemacht, klar, logisch.
Selbstverständlich.
Wir wären halt läuferisch nicht dahin gekommen, aber egal. Nee, aber natürlich stand es nicht 2-0, weil auch Christian Dingert die Fehlentscheidung seines Lebens getroffen hat. Natürlich nicht, aber Da war ein langer Ball auf Untunji und er hat zum, ich würde sagen, insgesamt an diesem Abend einmal von ungefähr achtmal Torunariga sowas von eingesagt. Und warum auch immer pfeift Christian Dinger da einen Freistoß. Das kann man natürlich mal falsch wahrnehmen. Okay, gebe ich ihm den Punkt. Wobei ich heute, also ich hatte heute mein Guilty Pleasure und habe mich durch HSV-Vlogs geguckt und immer vorgespult bis zum Ausgleich und dann gewartet, bis Dinger seine Durchsage gemacht hat und dann das nächste angeguckt und immer die zerstörten Gesichter danach bewundert. Und das war ja der Punkt, wo...
Schönen Sonntag hast du verbracht,
Mike. Total toll. Und auf allen Tribünen, also da waren die meisten dieser Vlogs kommen aus der Kurve, in der wir waren, im Oberrang. Da scheint so ein Vlogger-Blog zu geben, habe ich das Gefühl. Aber es war zum Beispiel auch Serdi, der Richtung, also quasi rechts von Tim gesessen hat, also Richtung HSV-Kurve, auf der Geraden. Und auf allen diesen Tribünen hast du immer von den Leuten gehört, boah, das war gar nichts, haben wir ein Glück gehabt, dass er den gepfiffen hat. Und da frage ich mich halt, boah, warum sieht er das als einziger so? Also ich weiß nicht, was sein Assistent dazu gesagt hat. Der hat im Zweifel auch gesagt, halten, halten, halten. Und dann war es vielleicht ein Missverständnis, dass Ding hat gesagt hat, Untunji hätte gehalten, weiß ich nicht. Aber nochmal, das kann passieren. Was halt ihm nicht passieren darf, ist, dass er das so früh wegpfeift, sondern er muss das halt laufen lassen. Und dann in dem Moment, wo der Ball über die Linie ist, da muss er es dann pfeifen und sagen, hier, Freistoß, weil war für mich ein Foul. Dann guckt der VAR sich das an und sagt, Christian, hast dich gehört, gib mal das Tor und dann ist alles gut. Und dass er sich selber diese Chance genommen hat, wird ihn am allermeisten ärgern, bin ich mir sicher. Er wird total erleichtert sein, dass wir das Ding trotzdem gewonnen haben, weil das wäre auf jeden Fall ihm richtig um die Ohren geflogen und jetzt sagen alle, naja, war halt falsch, ist nicht so schlimm.
Aber ja, wobei man also sagen muss, die ich sag mal so, die Chancengüte, die daraus entstanden ist, das muss man auch sagen, die HSV-Spieler haben auch aufgehört, ne?
Ja.
Das gehört schon dazu. Es wäre trotzdem eine sehr große Chance geworden, aber dieses, das ist ein sicheres Tor, was dann ja viele sagen, da wurde ein St. Pauli ein sicheres Tor weggenommen. Ja, schaut mal, Untunji in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da hat er eine ähnliche Situation, da gewinnt er das Laufduell nämlich und sein Gegenspieler ist da wieder ins Straucheln gekommen. Und da ist nämlich gar nichts draus geworden. Da hat er sich dann für einen Querpass entschieden, er hätte schießen müssen so. Und das ist eine total vergleichbare Situation gewesen. Und da sind die HSV-Spieler halt durchgelaufen. Das heißt, so...
Also ich so glaube aber, das, Pereira Lasch stand bei der Szene freier, als er das bei der zweiten war.
Aber gut. Das stimmt. Nicht ganz so frei wie in der 41. Minute, aber ja.
Ja. Ja. Na gut.
Genau, aber das ist dann das, der Wasser im Wein, ne? Dass du solche, also dass ja. Man sagen muss, ja, okay, aus den Chancen, wenn du dir solche Chancen erspielst und einen Gegner so am Boden hast oder in den Seilen schon hast, dann musst du da auch ausnocken sozusagen.
Da musst du nochmal mit dem Stollen ins Gesicht treten, einfach so. Haben wir nicht gemacht. Egal.
Genau. Und dann hatten wir ja fast den Salat, weil das war ja echt, also es waren einfach, da fehlte nicht viel oder da, das war wirklich echt knappes Upside von Königsdörfer in der zweiten Halbzeit und das. Auf den Spielverlauf wäre ich gespannt gewesen.
Ja, ich hatte auch richtig
ob St. Pauli dann in dem Moment ruhig bleibt, den Stiefel so weiterspielt, weil man ja schon gemerkt hat, okay, St. Pauli ist hier in vielen Belangen das bessere Team. Aber wenn dann erstmal so das Momentum kippt, ne, wenn dann das 1-1 fällt und der HSV auf einmal denkt, ja, und auch mit Power dann auch wieder kommt und so, boah, ob das dann so geblieben wäre, weiß ich nicht. Also,
Nina, das Kräfteverhältnis. Hat dieses nicht gegebene Tor die Akzeptanz des VAR in Ultrakreisen gesteigert?
Gute Frage. Nee.
Ja, wahrscheinlich
nicht. Nee, eigentlich nicht. Danach kam auch Fußballmafia, DFB. von daher, nee. Ich war trotzdem sehr erleichtert. Aber ja, ich hatte auch kurz, also als ich war mir eigentlich sicher, dass es zählt. Ich war irgendwie verwundert, dass überhaupt VAR anging. Und dann war ich auch so, oh Gott, ey, scheiße, jetzt kippt das ganze Spiel. Jetzt wird es nochmal sehr spannend, aber dann hatten wir ja doch Glück.
Und ich glaube auch, wir hätten es trotzdem noch gewonnen, aber weiß man natürlich nicht. Tim, du hast doch wirklich exakt Höhe Mittellinie gesessen. Hast du ein Gefühl? für ja, Abseits oder nicht?
Abseits. Ich hatte das Gefühl, ich war mir ziemlich sicher, dass es Abseits war. Ich habe mich im Nachgang gewundert, dass es so knapp gewesen ist. Aber ich habe natürlich auch erst den Blick, als der lange Ball gespielt wurde und dann das Laufduell zwischen Königsdörfer und Hauke Wahl. Das hat er natürlich denn, schon ein bisschen Vorsprung gehabt, so ungefähr.
Warst aber du dir sicher, dass das in der gegnerischen Hälfte passiert ist? Weil das
nein,
ja noch
das hatte ich überhaupt nicht drauf. Also ich hatte überhaupt nicht drauf, dass es auch knapp war, dass Königsdörfer in der eigenen Hälfte gestartet ist beim Pass. Mhm. Oder ist er ja nicht ganz gestartet, sondern war ja schon drüber dann, ich weiß nicht, Fuß auf der Linie, so genau habe ich das in der Wiederholung dann nicht gesehen. Das hatte ich auch überhaupt nicht drauf. Weil natürlich der Blick erstmal bei dem Spieler war, der den langen Ball gespielt hat und dann sozusagen die Situation dann danach hat man gesehen, okay, dann war er schon tiefer in der Hälfte und hatte auch schon einen guten Vorsprung vor Hauke Wahl.
Ich bin mir auch sicher, wenn man Königsdörfer gefragt hätte, standest du im Abseits und er eine ehrliche Antwort gegeben hätte, hätte er gesagt, nee, weil ich war mit dem Fuß auf der Linie. Und dass dann aber natürlich der Oberkörper rüberragt, das hast du als Spieler nicht auf dem Zettel. Also gar kein Vorwurf, sondern das ja, ist bestimmt eine Sache, die ja, wo wir viel Glück gehabt haben.
Ja, ist ja auch. Also da geht es ja echt um Zentimeter und ja.
Dann kam auch dann schon recht zackig das 2-0. Und ich habe es nicht so gut gesehen. Also ich habe gesehen, da kommt ein langer Ball. Und dann habe ich gedacht, es war vielleicht abseits. Aber als der Ball dann über die Linie ging, da waren bei mir die Fahnen davor. Also von daher muss Nina jetzt erklären.
Nee, ich habe das ziemlich gut gesehen. Aber ich glaube, von wem kam der Pass? Von Fujita, ne?
Ja, genau.
Ja. Und ich habe einfach nur gesagt, jetzt, also mir ist ja fast noch zu lange gelaufen. War schon so am, ich habe ihn schon angeschrien von wegen, mach ihn. Und dann habe ich kurz, war ja schon so an der Ecke da fast. Und wo ich dachte, aus dem Winkel, Digga, das ist zu krass.
Geht gar nicht.
Da dachte ich schon so, Mann, jetzt wird das eh nichts. Und dann war der doch drin und dann bin ich komplett, dann war echt was durch bei mir.
Ja, also dass er da am Tor noch vorbeigeht und so, ich meine, das ist natürlich, echt. Hat natürlich so ein bisschen so eine Vorgeschichte so, weil er ja auch einige Chancen hatte, ähnliche schon gegen Dortmund, auch gegen Norderstedt und so. Und da hat Blessin auch angedeutet, ja, da haben sie auch drüber gesprochen, wie er da, wie was machen muss und so, dass er da dann vorbeigeht und dann aus dem Winkel, also das muss man schon sagen, ey, absolut bemerkenswert. Ich habe mir gar nicht angeschaut, was das für ein Expected Goals Wert hat, aber der dürfte, also der dürfte nicht hoch sein. Den musst du erstmal dann so treffen, ne?
Ja.
Das fand ich war schon ganz gut, aber ja. Toller Pass von Fujita, toll nachgesetzt, der eigentlich, man hat auch gemerkt, so Fujita, der ist richtig gut, aber es ist jetzt nicht so, dass der fehlerlos ist. Das war so eine Situation, da hat er nämlich wieder angespielt und der erste Kontakt ist brutal, der springt ihm nämlich weg und eigentlich ist sein Ball auch weg. Aber dann setzt er gut nach, das kann er ja, Pässe abfangen und gut nachsetzen, zweite Bälle, den gewinnt er. Und dann finde ich bemerkenswert, dass er dann in dem Moment, dann gewinnt er den Ball wieder und viele Spieler haben ja dann haben dann den Ball wiedergenommen und kümmern sich erstmal um Ballsicherung, ne? Erstmal sichern, erstmal kontrollieren das Spiel und so. Und was macht er? Der spielt sofort progressiv, sofort schickt er Antonji und so mit einem richtig guten Pass, so, der vielleicht von Heuer Fernandes hätte noch abgelaufen werden können, Mike.
Sag auf mal, jeden Fall. Torwart. Also das ist natürlich immer ein bisschen unfair, weil nachher ist man immer schlauer. Aber wenn man guckt, wo Utonji am Ball ist, das ist dann schon am 16er. Und da wäre Heuer Fernandes, wenn er in dem Moment das so überblickt hätte, wäre er auf jeden Fall vorher am Ball gewesen. Ob er den hätte aufnehmen können oder wegdreschen müssen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn er sich gleich am Anfang entschieden hätte, ich gehe da raus, dann wäre er am Ball gewesen.
Ja, gut, muss man ja auch passiert. Sagen, ist ja auch brutal, ne? Also das ist ja auch da muss er ja auch echt eine Szenerie überblicken, die total schwierig ist, ne? Also ich finde, Heuer Fernandes da einen Vorwurf draus zu machen, dass man sagt, so, boah, wärst du mal rausgekommen, das war ein dicker Bock oder so.
Das kann ein dicker Bock nicht machen. Nee. Aber er hätte ihn gekriegt, glaube ich.
Genau, naja.
Ja. Und hinterher ist man immer schlauer und Heuer Fernandes und Derby ist ja halt auch eine Geschichte für sich, muss man halt auch so sagen.
Ja.
Ist eine Bank für den FC St. Pauli.
Ja, aber muss ja auch so sein, da Rick van Drongelen nicht mehr da ist. Gut, so, dann kam, haben wir viel zu viele Chancen, oder naja, Chancen waren gar nicht mehr so viele, aber wir haben es einfach auch nicht gut ausgespielt. Wir hätten so viel mehr Chancen uns noch vernünftig zu Ende spielen können. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und dann gingen ganz viele Menschen ab der 75. Minute auf den Hamburger Weg und verließen
das Stadion. Was ist der Hamburger Weg? Erklär das doch mal für Personen, die das nicht genau wissen.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mich in Rage rede, aber es ist halt dieses, also was wir mit den Kiezhelden haben, hat der HSV ja auch mit der Sparda-Bank zusammen, glaube ich, als der Hamburger Weg. Und da kann man als Unternehmen Geld für geben und dann gehen. Die aktuellen Prozentsätze weiß ich nicht, aber damals waren es, glaube ich, 10%, die von dieser Summe, die man als Unternehmen gibt, für soziale Zwecke gespendet werden. Mag sein, dass sich dieser Prozentsatz verändert hat, vielleicht geben sie dazwischen mehr ab, aber das heißt immer noch, wie viel auch immer, ob es jetzt 90 sind oder was auch immer, gehen halt als Sponsoren Geld an den HSV. Und damit ist das eine ganz andere Nummer, als wir das bei Kiezhelden haben. Naja.
Und das ist ja mega krass, das wusste ich gar nicht, bis jetzt.
Gerade ja, ich muss vielleicht
der noch Hamburger Weg.
Aber das ist halt, also für mich ist das komplette Verarsche und ich habe mich da schon immer drüber aufgeregt. Und umso lieber bezeichne ich dann das, was die Leute im Stadion machen, wenn sie früher gehen, als den Hamburger Weg gehen. Und das fand dann ab der 75. Minute reihenweise statt. Irgendwann antwortete der Gästeblock dann ja auch mit Auf Wiedersehen rufen. Und ich habe dann um die 90. habe ich da auch festgestellt, wie leer dann schon der Oberrang im Heimbereich in der Kurve war, wo ich ja immer denke, okay, dass da Leute auf der Haupttribüne mal gehen, da kannst du nichts machen, aber dass selbst im Oberrang der Heimkurve das schon wirklich, wirklich sichtbare Lücken hatte, da habe ich gedacht, du meine Güte, das würde ich mich im Derby nicht trauen. Aber gut, also würde ich sowieso nicht machen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben zweimal von wer weiß, wie viele Spielen früher gegangen, aber
Es tat aber auch weh. Also man muss auch sagen, dieses Spiel, also aus HSV-Sicht, hat dieses Spiel auch spätestens ab dem Platzverweis da in der 77. Minute hat das Spiel auch Schmerzen bereitet für den HSV, weil es einfach, da war, das war tot und es war eigentlich, hat man gedacht, so ja, okay, St. Pauli spielte, also die Spiele haben den Gegner richtig hergespielt dann so, ne? Und das war halt, boah. Also ich sag mal so, ich würde da nicht gehen, nicht vorher das Stadion verlassen, aber dass da das für einige vielleicht auch eine Form des Protests ist gegen eine Leistung eines Teams und so, das kann ich als Argument schon so halb gelten lassen, würde ich mal sagen. Also, aber es hat ja durchaus Tradition, der Hamburger Weg.
Ja, aber das dann beim ersten Bundesligaspiel, Bundesliga-Heimspiel nach 7 Jahren und dann bei einem Derby, sich das überhaupt zu trauen, ist schon echt, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich war schon echt, also es hat mich selbst sauer gemacht und ich würde wohl gar nicht wissen, wie es HSV-Fans geht, die auch dann durchgezogen haben, sage ich mal. Ich habe auch schon, also mir sind auch so ein, zwei Influencer in Instagram reingespült worden, die auch sich sehr darüber aufgeregt haben, dass einige früher gegangen sind aus Frust, Protest, was auch immer. Komplett unverständlich. Also furchtbar, kann ich gar nicht nachvollziehen.
Schwierig auf jeden Fall. Zum Glück nicht unsere Baustelle.
Nee. Zum Glück nicht.
Also ich habe diese Auf Wiedersehen-Rufe, die habe ich auch nicht. Also ja klar, Hamburger Weg hat man schon gesehen, aber ich habe auch gesagt, ich habe auch gedacht, okay, das könnte auch in Richtung, ihr steigt wieder ab sein. Hallo, tschüss, Auf Wiedersehen.
Das kam nach Abpfiff.
Das kam dann nach.
Oh Mann, ist das schön, auf dem Thron zu sitzen.
Also ganz ehrlich, das muss man ja auch einfach mal sagen, ne? Derbys sind im Fußball das Allergeilste auf der Welt, Klammer auf, wenn man sie gewinnt, Klammer zu, Punkt. Absolut. Also du hast einfach diese immense Fallhöhe, du kannst so auf dicke Hose machen, du kannst so sagen, wir sind die Geilsten, was wollt ihr, wir sind die Nummer 1 der Stadt. Und in dem Moment, wo du dann verlierst, gehst du einfach auf Tauchstation und sagst, oh, bitte dieses Wochenende, sprech mich nie an, lass mich in Ruhe. Ich habe auch gestern im Supermarkt, ne, kommt mir so ein Typ im 1887-Shirt entgegen. Ich habe den die ganze Zeit angelächelt und mir fiel dann erst später ein, dass ich gar keine St. Pauli-Klamotten in dem Moment anhatte und der bestimmt gedacht hat, was will der von mir? Aber ich habe mich gut gefühlt in dem Moment. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, das ist ja auch, es gibt ja auch viele, die sagen, oh ja, Derby, das ganze Bohai darum, das nervt mich so ein bisschen.
Total.
Ich denke es immer andersrum. Und ja, klar, das nervt so ein bisschen. Ist ja eben in der Redaktion bei uns, was da los war diese Woche so. Das ist natürlich auch anstrengend und so. Und ich denke aber, ey, guck mal irgendwie nach Wolfsburg oder nach, keine Ahnung, in welche Städte, in welche Fußballstadien, Fußballstädte, die würden sich so dermaßen die Finger lecken nach dem, was es hier gibt zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Einfach dieses Derby, wirklich so ein ultimatives Spiel sozusagen. Und das ist einfach, ja, das ist einfach toll. Und ja, klar, wie du sagst, ne, also wenn du das verlierst, die Stadtmeisterschaft, dann 2 Tage auf Tauchstation gehen. Und wenn du es gewinnst, dann mindestens 2 Tage lang gucken, wie andere versuchen, auf Tauchstation zu gehen, beziehungsweise wie sie sich aus der Deckung wagen. Ich will nicht zu viel nachtreten. Oder was heißt nachtreten? Also nicht zu viel draufhauen. Obwohl, vielleicht müssen wir es jetzt einfach machen, weil man muss die Siege ja auch feiern und die Feste feiern.
Man kann auch draufhauen.
Aber genau.
Vielleicht, also eine Sache muss ich noch loswerden, weil ich einfach auch das will mir nicht in den Kopf. Du steigst auf nach 7 Jahren. Du bist echt durch die gefühlte Hölle von deren Sicht aus zumindest gegangen. Und dann gibt es einen Blog, der Moin Volkspark Blog beim HSV, der auch Noten vergibt für Spieler und, wie ich jetzt gelernt habe, auch für den Trainer und den Sportchef scheinbar nach jedem Spiel. Du gibst ein Notensystem, was den Schulnoten angedockt ist. Du gibst deinem Trainer nach dem 2. Spieltag, nachdem er das Derby verloren hat, eine 6, dem Aufstiegstrainer. Das finde ich schon gewagt. Aber es wird noch besser. Stefan Kunz bekommt eine 7 im Schulnotensystem. Als Block, weiß ich nicht, da habe ich wirklich kein Verständnis. Also habe ich mich wirklich gewundert, wie man sowas durchziehen kann. Und da, also Fanbrille und Derby verlieren und enttäuscht sein und so hin und her. Boah, da habe ich schon wieder gedacht, das hoffentlich machen wir sowas nie.
Ja.
Das hoffe ich auch. Schließen wir reden zu viel über den HSV hier in der Redax, aber schließen wir das einmal ab. Ich möchte noch einen Ausblick geben. Die haben jetzt Länderspielpause. Dann spielen sie bei Bayern München. Und danach kommt der erste FC Heidenheim in den Volkspark und man kann sich ja schon mal ausmalen, was es da schon gehen könnte, wenn Heidenheim im Volkspark spielt. Das ist schon krass.
Wir haben vor dem Spielgespräch mit Frank Schmidt vor dem Spiel.
Gut, kommen wir zum FC St. Pauli, kommen wir zur Sonnenseite.
Der Stadt.
Der Stadt, genau. ich sage euch das ganz ehrlich und damit greife ich jetzt sozusagen, ich weiß nicht, ich habe jetzt mir unseren Ablaufplan nicht angeschaut, aber damit greife ich jetzt sozusagen, mache ich einen Vorgriff in Richtung Nachdreher schon, den ich gedanklich schon fertig geschrieben habe, der aber noch zu Papier gebracht werden muss. Ich bin zum ersten Mal, bin ich froh, dass Länderspielpause ist. Ich hasse Länderspielpausen, so richtig abgrundtief hasse ich Länderspielpausen, aber dieses Mal sage ich, ich glaube, es ist für alle besser, dass jetzt Länderspielpause ist. Weil man schon in Richtung so, oh, wo geht die Saison hin? Komplette Euphorie und so. Und ich glaube, das tut allen gut, wenn das jetzt alles mal einen auch über das Wochenende auch einfach mal ein bisschen runterkochen kann. Ne? Weil man kann das ja auch beleuchten, wie man will. Gegen Dortmund liegt man 3-1 zurück, muss sich an die eigene Nase fassen, individuelle Fehler, kommt dann zurück, macht das 3-3, schön und gut. Wie oft passiert das? Hallo Werder, da passiert das auch, aber bei anderen nicht. Wobei es jetzt dieses Wochenende ganz schön oft passiert ist, Magdeburg, genau, ist ganz schön oft passiert. Aber dann kommst du irgendwie zurück und ja, funktioniert alles. Und dann gewinnst du halt, man kann es ja auch sagen, als Bundesliga-Team gewinnst du halt bei einem Aufsteiger, der Probleme hat. Da werden auch Union und Heidenheim und Augsburg letztes Jahr gesagt haben, ja, wir haben jetzt St. Pauli geschlagen, jetzt mal alle auf dem Teppich bleiben, wir haben einen Aufsteiger geschlagen, so ungefähr. Und diesen Teppich, da musst du aufpassen, dass du auf dem jetzt bleibst, so, ne? Also, dass du da jetzt irgendwie, und da finde ich das ganz gut, dass man das jetzt mal so ein bisschen runterkocht, dass da jetzt erstmal eine Woche oder dann 10, nee, wie lange? Wir spielen erst Sonntag gegen Augsburg, dann 16 Tage, 15 Tage bis zum nächsten Spiel dann sozusagen sind nach dem Derby-Sieg. Das finde ich ganz gut, bevor man anfängt mit dem Abstieg werden wir gar nichts zu tun haben und wir sind sowieso die Geilsten und dieses Jahr sind wir endlich Union Berlin oder Heidenheim und qualifizieren uns für den Europapokal und so, ne? Weil das hat man schon wahrgenommen, dass diese Euphoriewelle Da tun wir gut dran. Und Blessin, der redet ja in einer Tour davon, dass es das Wort zufrieden nicht gibt. Darüber habe ich mit Joel Fujita auch gesprochen. Da hat er schon gesagt, ja, zufrieden, das Wort, das gibt's nicht. Er verwendet das auch nicht. Darf er nicht, steht auf dem Index und so. Aber dann, das finde ich ganz gut. Dieses Mal. Also dieses Mal ausnahmsweise, wirklich ausnahmsweise freue ich mich darüber, dass es eine Länderspielpause gibt. Und zwar, und beschneide mich damit auch selber in meiner eigenen Euphorie, weil ich das natürlich auch alles total abfeiere und am liebsten übermorgen wieder spielen würde, weil ich denke so, ja, momentan, das ist so gut, es macht so Spaß, dazu zu gucken und so. Aber ich glaube, es tut allen Beteiligten gut, wenn wir da jetzt mal ein bisschen Pause haben.
Aber glaubst du nicht, also ich hätte das jetzt eher andersrum gesehen, dass du jetzt einfach 2 Wochen Zeit hast, dich in dieser Euphorie noch mehr hineinzusteigern. Weil jetzt kommt halt nur Augsburg. So, was halt Quatsch ist, weil Augsburg ist halt in diesen Clustern der Liga auf jeden Fall über uns. Und ich habe eher so die Befürchtung, wir steigern uns da jetzt rein, feiern uns 2 Wochen lang für Platz 5 und dann gibt's gegen Augsburg 0-3 und wir sind dann auf dem Boden der Tatsachen. Das tut viel mehr weh, als wenn es jetzt direkt nächste Woche passiert wäre.
Also ich glaube, für die Euphoriewelle, dass du irgendwie, also allein für den Kopf, ist das ganz gut, wenn du jetzt mal ein bisschen Ruhe hast nach so einem Saisonstart. Also dass du da irgendwie jetzt diese Ruhe mal reinkriegst, weil ja klar, also höher steigern als das, wie ich mich Samstagmorgen gefühlt habe, geht nicht. Das haut nicht mehr hin. Da glaube ich nicht, dass andere der Meinung waren, mehr als deutsche Meisterschaft geht, so ungefähr. So ganz so war es natürlich nicht, aber es ist nicht möglich, diese Welle sozusagen das 2 Wochen lang so aufrecht zu erhalten. Und da hast du jetzt 2 Wochen Zeit, das mal runterzukochen und dich dann mit dem nächsten Gegner zu befassen, das alles auch Neuzugänge, ein Neuzugang, der ja noch gekommen ist kürzlich, noch ein bisschen reinzuholen ins Team, auch mal durchzuatmen, dass alle auch mal durchatmen können, weil das natürlich auch, ne, du hast eine super intensive Vorbereitung gehabt. Wie lange waren das? 7, 8 Wochen. Dann Pokal, Norderstedt, bist du über die komplette Spiel, bist du ins Elfmeterschießen gegangen. Dann Dortmund, Samstagabend, was für ein Auftakt und so. Und dann, bereits am Freitag darauf, dann Derby und so. Und dann kommt Augsburg. Du sagst es, Mike, das ist individuelle Qualität und so. Das ist ein Regal über dem FC St. Pauli, auch jetzt noch. Wird man sehen, mal gucken, ob uns diese Worte um die Ohren fliegen, dann in einem Jahr oder am Ende der Saison. Aber das muss man schon so betrachten. Und da finde ich das ganz gut, dass man eben nicht sagt, so jetzt kommt Augsburg und jetzt can they do it on a rainy Sunday afternoon against Augsburg. Ist ja dann auch die Frage so. Und jetzt haben sie auf jeden Fall 2 Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass nicht immer alles Derby oder Samstagabend gegen Dortmund ist. Ja. Ich glaube, das köchelt schön runter. Also das ist jetzt schön. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie jetzt forsche Töne aus dem Verein hört. Das hört man ja sowieso nicht, forsche Töne aus dem Verein. Das haut einem, ja, Blessin um die Ohren. Das hat mir auch, nicht mir, aber das hat Hauke Wahl ja auch sehr deutlich dann in der Mixzone wieder gesagt und so. Das hört man aus dem Verein ja sowieso nicht. Aber auch das ganze Umfeld kann sich, glaube ich, das tut uns gut, dass wir alle einmal kurz uns nächstes Wochenende alle zurücklehnen und irgendwas anderes machen.
Testspielniederlage gegen Holstein Kiel hilft da sehr am Mittwoch.
Bitte keine Berichte über verletzte Spieler. Ah, ja. Und damit kommen wir auch noch zum nächsten Thema, das schiebe ich jetzt mal dazwischen. Bitte auch keine Berichte mehr über Spieler, die wir halten wollen, die gehen, weil morgen, Leute, es ist Deadline Day. Wo seid ihr am Deadline Day? Nina, was machst du am Deadline Day? Drückst du F5 panisch den ganzen Tag? Bist du bei Sky eingeladen? Bist du bei Plettenberg eingeladen? Im Studio vielleicht?
Nee, morgen mache ich mir, glaube ich, tatsächlich einfach einen schönen Tag, weil mein Freund hat Geburtstag. Von daher, ich hoffe
einfach. Und er heißt nicht Plettenberg mit Nachnamen. Nee.
Nicht. Okay. Von daher, ich hoffe einfach.
Ich wollte nur sicher gehen.
Dass da nichts mehr passiert, aber ich glaube, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ja, weiß Mike, ich gar nicht. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass wir noch irgendwie den Megatransfer zu uns holen. Ich könnte mir vorstellen, dass noch der ein oder andere Spieler geht, aber jetzt auch nicht aus der Startelf so ungefähr. Nee,
also es wird, glaube ich, hoffentlich nichts Schmerzhaftes.
Ja, genau. Bei einem wurde es ja am Wochenende so ein bisschen gemunkelt, aber da glaube ich einfach jetzt mal pauschal, will ich auch nicht dran glauben, so rum. Ich werde auf jeden Fall morgen Abend, da ist der Deadline dann aber auch schon durch, einen Schiedsrichter-Lehrabend geben. Also von daher habe ich auch was vor. Und tagsüber Weiß ich noch nicht, werde ich mich irgendwie in den Rechnernähe wahrscheinlich trotzdem aufhalten müssen, aus verschiedenen beruflichen Gründen.
Also ich bin tagsüber auch aus beruflichen Gründen in einem Wald und habe dann, wir hatten kurzfristig redaktionsintern auch Überlegungen, ob wir das beliebte Format FCSP live aufleben lassen für morgen und ich mich live vom Millerntor melde, wo natürlich gar nichts los ist, wie jedes Jahr am Deadline Day. Aber ich glaube auch nicht, da spielt natürlich auch ein bisschen Hoffnung mit rein, dass da noch was Großes passiert. Und ich glaube, wenn eine große Sache passiert, dann passiert dann auch noch eine zweite große Sache, weil das kann man sozusagen auch nicht auf sich sitzen lassen. Ne? Also wenn da noch ein großer Abgang kommt, dann wird da auch noch irgendwer dazukommen, weil man sonst sagt, okay, das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Das können wir nicht, das kann man nicht aushalten sozusagen. Wenn wir einen Stammspieler verlieren, dann müssen wir auch einen potenziellen Stammspieler holen. Und ich glaube, daran scheitert das auch. Wenn Vereine sich überlegen, dass sie Spieler vom FC St. Pauli haben wollen, dann können die das gerne machen. Und wenn das Angebot, finanzielle Angebot stimmt, dann kann man das auch gerne machen. Aber doch nicht ein paar Tage, bevor das vorbei ist. So läuft das beim FC St. Pauli nicht. Haben die alle nicht zugeschaut, wie früh der FC St. Pauli seine Kaderplanung abgeschlossen hatte? Dann muss man doch damit leben, dass der FC St. Pauli auch sagt, kurz vor Schluss seid ihr eigentlich bescheuert, jetzt noch anzukommen. Warum macht ihr das nicht im Mai, ihr Deppen? Habt ihr keine gute Scouting-Abteilung oder was?
Go home, you scum, haben sie bestimmt gesagt.
Ich hoffe.
So, apropos 2 Monate Zeit, was hast du? Nee, jetzt kriege ich den Übergang leider nicht hin. Wir haben auf jeden Fall 2 Monate Zeit, bis es im Pokal weitergeht. Und damit schwenke ich jetzt über auf unseren Redaktionsplan. Der nächste zu veröffentlichte Artikel kommt von Nina und er behandelt dieses fantastische Los, was uns Felix Brüch heute beschert hat.
Ja, Hoffenheim, ne? Naja, aber ich bin froh, dass es ein Heimspiel ist. Und dann können wir auch Hoffenheim wegschießen. Das, ne?
I mean, naja. 6 Vereine müssen es ja sein bis Europa, von daher.
Eben. Ja, genau. Ich gucke mir noch so ein bisschen an, wie die vergangenen Spiele gegen Hoffenheim waren. Weil ist ja eigentlich ganz nett bisher. Das ist eine gute, das spricht für uns. Ja, und dann, was es da noch so zu sagen gibt. Das ist nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt, aber. Wir werden es sehen.
Wir können ja auch
Ralf Gunisch kommt bestimmt aus. Der kommt, der genau. Kommt um die Ecke bestimmt. Ja,
wir völlig zu Recht auch. Nicht immer das Gift bringen. So, dann kommt noch der Nachdreher, Tim. Ich muss dir an der Stelle sagen, du musst die Noten damit reinpacken. Ich schaffe das in der Lage nicht. Die ist jetzt schon zu lang für dieses Internet.
Ja, okay. Dann bringe ich die Noten rein. Habt ihr schon benotet? Nina, hast du schon benotet? Ja, sehr gut.
Ich habe 2x 15 Punkte gegeben.
Sehr gut. Sehr gut, also im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut. genau, Hoffenheim möchte ich einmal meinen Senf dazu geben. Über alles Los Hoffenheim hätte ich mich vor 2 oder 3 Jahren, hätte ich mich maßlos geärgert, weil ich denke so, wenn schon gegen den Bundesligisten, dann doch gegen irgendeinen, der ein bisschen mehr hat als Hoffenheim. Und nun denke ich, ja okay, Frankfurt, Dortmund, Bayern, Stuttgart, wer sonst noch da oben rumturnt, die sind alle nicht geworden. Und dann denke ich so, Hoffenheim, ja, okay, da haben wir Chancen. Und vor 3 Jahren hätte ich gesagt, scheiße, das ist das beschissenste Los überhaupt, da hast du keine Chance. Also natürlich hat man immer eine Chance, aber du hast keine realistische Chance und das ist noch nicht mal attraktiv. Und heute denke ich da anders drüber. Und das zeigt ja auch ganz schön, wie sich der FC St. Pauli entwickelt hat, dass man sagt, so Hoffenheim, ja, okay, das wäre jetzt keine absolute Sensation, wenn wir das Achtelfinale erreichen.
Genau, so, dann gibt's als nächsten Artikel noch das nach dem Spielgespräch und damit, das haben wir letzte Woche nämlich vergessen, wir haben ja auch einen Neuzugang in der Redaktion, was das VDS-NDS-Team anbelangt, nämlich Jutta, die hat letzte Woche in ihrem Auftaktgespräch vor dem Spiel den HSV besprochen mit, oh, jetzt sage ich den Namen, ich glaube, es war Marie, vom Woran hat's hier liegen Podcast und die ist dann auch beim Nachspielgespräch zu Gast und ich meine, das wird morgen Abend, also Montagabend veröffentlicht. Dann kommt noch von mir.
Herzlich willkommen bei Millerton, Jutta.
Auf jeden Fall.
Sehr schöner Auftakt gewesen. Ich freue mich auf das Nachspielgespräch. Also auch nicht nur, weil Jutta am Mikro ist, sondern ich freue mich allgemein darüber, das zu hören. Mike hat das ja schon gesagt, wenn man von HSV-Tränen kann man sich gut ernähren. An so einem Wochenende.
Muss man aufpassen, dass man nicht zu viel trinkt, ja. Und von mir kommt noch die Saisonprognose, die hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es war einfach zu voll. Es war kein Platz mehr in diesem Internet für uns und deswegen kommt die Auswertung der Saisonprognose, also das, was 894 Leute getippt haben, kommt diese Woche. Und dann haben wir, glaube ich, so furchtbar viel gar nicht geplant, aber das ist auch mal ganz gut. Wir können auch mal ein bisschen durchatmen.
Ich habe schon so ein paar Ideen, was wir machen können. Aber ja, also ich habe das, ich sag mal so, das nächste Wochenende ist schon verplant und zwar nicht mit Fußball. Mike, fährst du nach Kiel am Mittwoch?
Ich glaube nicht. Nina, ich habe es noch nicht ganz ausgeschlossen, aber ich Tendenz zu eher nee.
Okay. Also ich kann nicht, weil ich anderweitig verplant bin. Würde aber tatsächlich ganz gern, also würde das ganz gern sehen, wobei es schon so sein wird, das wird Blessin dann ja wahrscheinlich auch nochmal erklären, dass es dann darum geht, ne, dass die Spieler, die ein bisschen weniger gespielt haben, da auch Einsatzzeiten bekommen. Es werden 6 Spieler auf Länderspielreisen sein. Ich wage mal die These, 6 Spieler auf Länderspielreise bei der nächsten Länderspielabstellungsphase sind es mehr. Da sind es wahrscheinlich dann 8 und dann 9 oder so. Weil, wenn man sich anschaut, wer da jetzt nominiert wurde und wer dann eben noch nicht nominiert wurde aufgrund von Verletzungen, was weiß ich, da könnte man zumindest, kann man zumindest die These wagen, das könnten sogar noch mehr sein. Bisschen gewundert hat mich, dass Arek Pirka ist für die A-Nationalmannschaft von Polen nominiert worden. Das ist schon krass, ne? Also klar, U21 gespielt, Rechtsverteidiger, aber der hat ja davor ein halbes Jahr gar kein Liga-Fußball gespielt und jetzt klar bei St. Pauli gespielt, einen guten Auftakt gehabt. Jetzt im Derby hat man schon gemerkt, okay, da ist noch Potenzial vorhanden oder da muss auch noch was kommen, um da wirklich der rechten Seite immer seinen Stempel aufzudrücken. Trotzdem gut gemacht, aber das fand ich bemerkenswert. Fujita wurde nominiert für Japan, Metcalf fährt, Sinani fährt, Vasil fährt und Ontonji fährt. Spieler wie Cissei bleibt zu Hause, Jackson Irvine hat man ja auch noch, Eric Smead hat mich ein bisschen gewundert, da hätte ich gedacht, da geht was. Hoffentlich geht da nichts in eine andere Richtung, aber das hatten wir ja gerade schon als Thema. Dass Hauke Wahl nicht nominiert wurde, da wundern wir uns ja alle schon.
Habe ich immer Hauke selber nicht geschrieben.
Grüße an Hauke an dieser Stelle, ist nicht so gemeint. Ist ein bisschen drüber, oder? Ja, egal. Aber David Nemeth, Österreich, war ja auch schon mal im vorläufigen Kader, ist er ja jetzt verletzt, da weiß man ja gar nicht, wie das da weitergeht und wie lange. Carol Metz wäre auch noch so ein potenzieller Nationalspieler. Also, das könnte schon, James Hands auch nicht nominiert worden, das könnte schon ganz schön dünn werden bei den nächsten Länderspielpausen.
Oh, ich ziehe jetzt nochmal mit. Also, Irvine, Cissei, Metz, Nemeth,
Smead und
Sands sind 6 plus die 6, die jetzt schon sind, 12 Leute. Boah, dann trainiert Blessin ja fast allein.
Ja, mit Hauke. Also Linksverteidiger wie Luis Obi werden immer gesucht, ne? Also kannst du ja so.
Oh, jetzt wo Philipp Treu verletzt ist, gute Besserung an der Stelle. Ja.
Nein, also das ist schon bemerkenswert. Also ich würde sagen, so 6 Spieler, das ist ja schon eine Zahl, die beim FC St. Pauli ja nicht gewöhnlich ist, ist schon sehr ungewohnt. Weiß ich nicht, müssten wir mal gucken, was der Rekord sozusagen ist. Aber wenn man das mal weiterdenkt, wenn dann Spieler aus ihren Verletzungen wiederkommen oder wenn James Hands einfach weiter James Hands Dinge macht und fit bleibt, Cissei fit ist, Nemeth fit ist, Smead so weiter spielt, ja, dann muss man sich daran gewöhnen. Dass man in der Länderspielpause auch nicht so viel inhaltlich trainieren kann, wahrscheinlich.
Gut.
Das sind die Probleme eines etablierten Bundesligisten. Ist das nicht schön? Länderspielpausen, dann hassen wir die erst recht, wenn man dann sagt, so, jetzt fahren sie alle weg und dann muss man auch noch, und dann das alles zu beobachten, wer wo, dann kann Platz die Lage aus allen Nähten, Mike, wenn du dann erstmal hier St. Pauli in der Länderspielpause und so.
Ich habe jetzt gerade eben den Part für Länderspiele, habe ich gerade fertig geschrieben und habe auch reingeschrieben, hier die 6 Leute fahren, die Spiele liste ich jetzt nicht alle auf, das mache ich dann, wenn es soweit ist.
Die Lage für die nächste
ist schon viel zu lang. Gut, haben wir das?
Wir haben das. Ja. Ich habe auch nichts weiteres mitgebracht. Doch, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe sie auch auf Blue Sky geskeetet oder so. Martin Kaas, der neue Stürmer des FC St. Pauli, über den wir ja jetzt nicht nur das Spielerprofil veröffentlicht haben, sondern auch noch von Global Soccer Network eine Einschätzung jetzt am Wochenende veröffentlicht haben, war und dürfte wahrscheinlich auch in vielen weiteren Spielen, wenn er auf dem Platz steht, war auf jeden Fall gegen den HSV der einzige Spieler mit schwarzen Schuhen. Und das ist so krass. Früher hat man immer gesehen, oh, guck mal, der trägt weiße Schuhe, hier weißes Ballett und so, ne? Oder du, was weiß ich, der trägt rote Schuhe und guck mal, die sind jetzt orange, die Schuhe gelb und so. Und inzwischen fällt die Farbe schwarz, die ist so ins Auge gestochen. Es war so auffällig, da ist jemand mit schwarzen Schuhen. Das wollte ich einmal loswerden.
Vorbildlich, vorbildlich. Es gibt diverse Accounts in diesem Internet, die sich über sowas sehr freuen. Schönen Gruß an Thorsten an der Stelle. Gut, haben wir das jetzt.
Ja,
sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche wieder sprechen. Vielleicht gönnen wir uns einfach mal eine entspannte Länderspielpause und reden nach Augsburg wieder.
Das schauen wir mal. Ich wünsche euch erstmal einen richtig schönen Deadline-Day.
Viel Spaß im Wald, ja. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.